befindet sich Bond mit seinem...
Ah, Scheiße!
Auf dem Weg.
Nein, nein, ich kriege die Krise hier. Wie geht das Ding denn aus? Louis! Ah, Kiekse, hier, Louis! Ah, Carsten, na, hallo, meine Sonne, na, altes Haus, was macht die Kunst, na?
Ich hab mir einen Transistorradio zusammen im Zimmer, na wohl. Ich dachte, hör dir richtig. Kriegst du alle drin über den Zapfen? Also Sprayradio, Antenne, Brandenburg, hier, ganz großen Sendeanstalten. Also, ja, nicht schlechte Ding, würde ich sagen, kannst du überall mit innehmen auch.
Das geht echt nicht schlecht. Ja, hör mir auf, ey. Ich hab mir jetzt mal hier mit der Podcast-Szene auseinandergesetzt. War auf www.drpeng.de. Da gibt es sowas. Das ist wie Radio, nur als Download wollen sie dir da anbieten. Ne? Pengcast heißt das, was sie da machen. Aber das ist wie im Russenfilm. Da sammelt so ein gut betuchter Spring ins Feld mit seinem Kumpel über Spielfilme, ne? Wisst ihr, Kino und so, ne? Und die Flitzpiepen, die kicken da Sträfen und zerreißen sich die Mäuler, ne? Ich dachte, da spannst du mal die Lauscher auf, ne? Und ab hier die Luzi, aber nicht ein Klassiker haben sie. Ich frage dich, ne? Wo ist da zum Beispiel zwei Nasentanken super?
Ja. Zinksäge für die Joltjungs?
Ne, haben sie nicht.
Den Krokodil und den Nilpferd?
Nicht.
Manda!
Ne, nicht mal Piratensender Powerplay, das fehlt auch. Oder Winnetou, ne? Nicht mal Schimanski können sie dir anbieten. Das Einzige, was die haben, ne? Das war James Bond 007, war? Und den fanden sie kacke. Ich dachte, ich höre nicht richtig.
Dr. Peng, Dr. Peng, Dr. Peng.
Hallo und herzlich willkommen zum 89. Pencast von drpeng.de, Pop und Geist, unserem wöchentlichen Film- und TV-Podcast, Hashtag Bring Back Dr. Egg. In dieser Ausgabe sprechen wir über den selbstreferenziell ironischen Superheldenfilm Deadpool mit Ryan Reynolds, die Dokumentation The Wolfpack über 8 Kinder, die ihr Leben lang von ihrem Vater eingesperrt wurden und in Hollywood-Filmen ein Tor zur Welt gefunden haben. Und außerdem reden wir über die neue Serie American Crime Story The People vs. O.J. Simpson von FX. Mein Name ist Dr. Schwarz und wie immer rede ich mit Dr. Snips.
Hallo.
Und Dr. Loco.
Hallo.
Ja, Dr. Egg ist schon wieder nicht unter uns, weil er in Freiburger, in den Mühlen der Theaterlandschaft in Freiburg...
Den Cast schwänzt, kann man sagen.
Das ist, kann man so sagen. Bald einen Eintrag ins Hausaufgabenheft, wenn er dann mal wieder kommt. Und das Ding ist, wir wissen auch nächste Woche nicht, weil nächste Woche sind ja dann auch noch diese ganzen Theatersachen, ob er da dabei sein kann oder nicht. Da werden wir mal schauen, was wir da, wie wir das machen. Das wird sehr interessant. Was ist, wir wollen gerne über Hail Caesar sprechen nächste Woche, aber ob das funktioniert, das wissen wir noch nicht. Genau. Wie sieht das jetzt aus da, Malte, deine Freundin ist ja auch in dieser Theaterproduktion da mit drin, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren oder die Premiere war schon oder wie ist das?
Die Premiere war jetzt letzten Freitag und gestern war da noch eine Vorstellung, heute ist die nächstes Wochenende auch nochmal komplett und ja, irgendwie scheint da Dr. Egg das Real Life für sich entdeckt zu haben, finde ich eigentlich auch nice, weil ich finde, der sollte den ganzen Tag eigentlich in seinem Zimmer mit uns über Filme quatschen, aber irgendwie, weiß ich nicht. Ja. Mag er nicht mehr. Das ist
ich finde das auch unerhört, muss ich sagen.
Er ist halt ein eitler, ekelhafter Schauspieler geworden. Also, weiß ich auch nicht, wie lange
er noch Bock drauf hat. Ja, so sind sie.
Ja, er verkennt halt ein bisschen seine Wurzeln. So. Das ist echt ganz schön schwierig.
Er hat die Bodenhaftung verloren, jetzt schon.
Naja. Wo soll das noch hinführen? Genau, wir machen weiter im Programm und reden über die HBO Netflix Prequel Sequel News. Und da gibt es eine, die ich relativ interessant finde. Die Academy hat entschieden, eine Thank You Scroll List bei den Oscars einzuführen. Das bedeutet, dass wenn man nominiert ist für einen Preis, kann man vorher eine Liste hinschicken mit den Leuten, denen man danken will. Und dann muss man denen nicht verbal danken, wenn man vorne steht. Ihr kennt das alle. Jemand sagt dann, thanks to my family and of course the Academy. Und dann noch der Typ, der mich entdeckt hat und der Kameramann und der da das Make-up gemacht hat und wer nicht alles. Irgendwie der Dönermann von um die Ecke. Und ich mag ja das immer lieber, wenn Leute mal ein politisches Statement machen, mal was ansprechen, wenn sie da mal diese 5 Seconds of Fame haben. Und jetzt hat die Academy halt gesagt, okay, wir können das so halt so machen, dass dann einfach so eine Liste eingeblendet wird und ich scroll dann durch. Und ich finde es eigentlich ganz clever, aber andererseits denke ich mir, wirkt es halt auch total komisch, wenn du halt dann sagst, ja, und in dem Film ging es um irgendwie die Native Americans und deren Reservate, wir sind immer noch zerstört oder sowas. Sowas könnte ja DiCaprio vielleicht sagen, wenn er den, wenn er den Oscar kriegt. Und dann scrollt aber so durch seine Familie. Also es ist auch ein bisschen komische Sache, oder?
Ich höre da gerade zum ersten Mal von, lustig, weil du sonst eigentlich die News meistens mitteilst. Aber was ist das denn für eine unnötige Idee? Also, wo wir auch gerade so viel irgendwie Kontroverse um die Oscars haben oder so, kommen sie jetzt damit um die Ecke? So, wir führen eine Liste ein mit Sachen, die niemanden interessieren.
Ja, zumal ich halt auch nicht weiß, ob da irgendwie so ein Live-Ticker irgendwie so eine persönliche eine persönliche Danksagung irgendwie ersetzen kann. Also ich finde das irgendwie auch nicht, weiß ich nicht. Ich meine, es geht wahrscheinlich eigentlich nur darum, irgendwie so den Flow so ein bisschen drin zu behalten in so einer Oscarshow, die sich ja oft, oder generell Preisverleihung, die ziehen sich ja eigentlich wie, weiß ich nicht, Kleber. Toller Vergleich. Und ja, keine Ahnung.
Also alles, was ich dazu sage, ist, wenn ich jemals einen Oscar gewinne, würde ich da halt eiskalt die Fußballergebnisse vom letzten Wochenende durchlaufen lassen.
Ganz geil.
Schön. Das ist eine sehr gute Idee, glaube ich. Willkommen zur Hörerpost.
Die Dr. Peng Hörerpost. Ihr schreibt, wir lesen.
Bronco Bullfrog, ein sehr treuer Hörer, Liker und Kommentierer, ja, hat uns geschrieben: Hey Leute, einmal mehr, grandioser Podcast. Sprachlich seid ihr auf sehr hohem Niveau und ich staune immer über die schlagfertigen Pointen und Witze, die ihr so einstreut. Kann man sich echt etwas abhören von euch. Ihr geht auch meistens mit meinem Filmgeschmack d'accord, aber die Kritik zu Morgen höre ich auf machte mich doch stutzig. Morgen höre ich auch auf diese neue Serie mit Bassam Pastewka, wo das ZDF quasi versucht, Breaking Bad zu machen. Für alle, die es nicht gesehen haben, haben wir vor so zwei Casts drüber gesprochen. Ihr sprecht das Color Grading an. Nun klar, ist kein Grünfilter drüber gelegt, wie heutzutage gern bei düsteren Serien. Manche Stadtpanorama sieht ein bisschen bieder aus, aber im Großen und Ganzen fand ich es nicht auffällig schlecht, von billig ganz zu schweigen. Ihr sprecht von den nervigen Kindern, dabei sind es einfach zwei pubertärende Kids, die gerade einiges durchmachen müssen und sich von den Eltern emanzipieren. Also ich war genauso drauf, als ich jung war. Ihr echauffiert euch, dass der Bastian gleich beim ersten Versuch eine perfekte Blüte herstellt, aber haltet der Serie vor, dass sie zu Beginn gleich mehrmals langatmig auf die Geldnot des Protagonisten verweist. Beides war passend von Timing und trägt zur Dynamik des Kommenden bei, wie ich finde. Macht weiter so und bleibt so frech und unangepasst, LG Bronco. Ja, schön, dass du uns schreibst und das ansprichst. Ich glaube, da kann man darauf antworten, dass ich schon finde, dass am Anfang, wo gezeigt wird, dass er arm ist, das wird halt sehr, sehr überstrapaziert. Das ist aber nichts, was so einer großen Erklärung bedarf für den Zuschauer, wohingegen die Frage, wie man einfach dadurch, dass man eine normale Druckerei leitet, eine Blüte, eine perfekte Blüte fälscht, da wünsche ich mir schon ein bisschen mehr Erklärung. Also da möchte ich eigentlich sehen, wo kriegt er die Farben her und das Papier und wie, ich möchte eigentlich auch lernen, wie wird dann Geld hergestellt und dass man eben nicht einfach einen Schein einscannen kann, was ja schon mehrere Leute, mit denen ich das geguckt habe, wussten, mir gesagt haben, man kann einen Schein gar nicht einscannen und dann wäre das schön, wenn das von der Serie angesprochen werden würde. Das mit den Kindern, ich finde, ja, ich war auch so ein vom PC hängen, wo dann gesagt wurde, ja komm mal runter zum Essen bitte und zock jetzt nicht weiter, also wie dieser Sonder. Aber ich fand es schon ein bisschen anstrengend, aber ich verstehe schon, wenn man halt da gute Miene machen will, dann kann man das auch schon gucken, diese Serie.
Ja, ich fand auch, man hat sich dann an mancher Stelle zu schwierig gemacht, an dieser Stelle das komischerweise zu einfach, auch aus meiner Sicht, aber ja, also berechtigte Kritik irgendwo auch an uns, aber ja, mein Gott, ja.
Ich habe die Serie ja immer noch nicht gesehen. Deswegen geht es ein bisschen an mich vorbei.
Ach, du warst ja gar nicht dabei.
Ja, ich war in dem Cast nicht dabei.
Ah, ja, genau. Das war der mit The Big Short und so. Ja, genau. Ja, stimmt. Cool, da kannst du dazu natürlich nichts sagen. Wozu du aber was sagen kannst und wozu ich gerne Dr. Egg eigentlich gehört hätte, denn der war nicht da in dem Cast, als wir den neuen Tarantino-Film gesprochen haben, The Hateful Eight, denn uns hat auch Simon geschrieben, die Mail ist super lang, ich lese die nicht komplett vor, ich lese den Anfang vor und dann so ein paar die Punkte, auf die er eingeht, weil ich finde, da kann man schon wirklich mal drüber reden. Mhm. Liebes Pencast-Team, seit ich euren Kollegen Hotte, das ist Dr. Egg, kenne, höre ich mehr oder weniger regelmäßig euren Podcast zugegebenermaßen, vor allem den Teil über, nennen wir es mal so, den Film der Woche, und ich freue mich jedes Mal über die ungefilterten und durchaus subjektiven Ansichten zu den Filmen, sehr erfrischend. Nachdem ihr in der aktuellen Folge direkt dazu aufgerufen habt, euch Meinung zu The Hateful Eight zu schicken, werde ich mich dem mal annehmen. Ich stimme euch bei vielem, was ihr darüber gesagt habt, zu, und als jemand, der auch alle anderen Filme von Tarantino gesehen hat, muss ich auch sagen, bestimmt nicht sein bester Film, aber das große Aber, das immer kommen muss, bei aller Kritik kann ich mich eurer Empfehlung, ihn nicht anzuschauen, nicht anschließen. Und er spricht jetzt viele Themen an, die er gut fand. Er meint erstmal, Setting und Dialoge fand er auch zu lang, aber er fand, in unserer Diskussion hat ihm gefehlt das Thema der Gerechtigkeit, weil ein großer Punkt des Films ist die Frage, wer darf wen erschießen, erhängen oder wie geartet umbringen, und das setzt sich natürlich mit dem Rechtssystem auch eines demokratischen Staates oder eines Rechtsstaates natürlich auch auseinander. Dann die Frage der Bewaffnung, wer kann da Waffen tragen und warum, inwieweit ist das halt vielleicht auch ein Kommentar auf die Waffenlobby. Ich mach's auch in Stichpunkten, weil der ganze E-Mail natürlich spoilert, also da ist natürlich komplett so ein Plotpoints drin, die kann ich jetzt nicht verraten. Dann sagt er, diese Bedrohung des Schneesturms von außen lässt halt diese Konflikte so gern und explodieren und könnte sinnbildlich dafür stehen, dass eben Amerika auch so Threats von außen hat, die dann innere Konflikte halt nochmal größer herausbringen. Die Frage nach Wahrheit, also wer sagt die Wahrheit und was wird damit erreicht, weil die Leute lügen sich ja gegenseitig an. Und genau, das sind halt so Punkte. Und er sagt, Schauspielerin war Jennifer Jason Leigh super, das fand ich auch. Ich fand die richtig, richtig gut, haben wir auch nicht angesprochen im Cast. So. Danke Simon auf jeden Fall für diese Mail. Ich glaube, die inhaltlich tiefgründigste Mail, die wir bis jetzt bekommen haben. Also ist wirklich super, und das zeigt mir auch so ein bisschen auf, dass es sehr schön ist, wenn man immer noch mehr in den Kontakt mit den Hörern treten kann, weil dann auch wirklich diese Filme und Serien für uns noch einen größeren Mehrwert kriegen, wenn man wirklich halt lange Mails bekommt, wo man eben so drin sieht, okay, was war denn da noch drin, was habt ihr übersehen? denn manchmal ist es eben knapp. Ne? Du guckst den Film abends, nächsten Morgen ist Podcast, mal sucht man eben nach dem Subtext, manchmal schafft man es aber auch nicht. Und ich finde hier, da, das müssen wir uns wirklich vorhalten lassen. Hier sind viele Sachen drin, die hätten besprochen werden können
für uns auf jeden Fall. Absolut, da haben wir auch vorhin drüber gesprochen, Christian. Das hat mich auch geärgert, dass wir das nicht gefunden haben, beziehungsweise mir ist es dann nach dem Cast aufgefallen, dieses Bild, oder dass es eben auch noch um diese Gerechtigkeitssache ging, der vermeintliche Hangman, oder nicht der Hangman, aber der eigentliche, der, weiß ich nicht, der Galgenmann, also hier Tim Roth, spricht ja auch eben davon, ne? Das, was ist Gerechtigkeit, und Gerechtigkeit kann eben nur Gerechtigkeit sein, wenn sie leidenschaftslos passiert. Das haben wir alles irgendwie vergessen mit reinzunehmen, und das ist gut, dass wir da nochmal drauf hingewiesen wurden, weil das, ja, das hätte eigentlich drin sein müssen, und ärgert mich auch also im Nachhinein noch echt doll.
Ja.
Ja, dadurch ist die Diskussion da doch ein bisschen abgeflacht, dann vielleicht auch hier und da. Aber ja, nee, ist ja cool, wenn man dann eben dann Hörer hat, die einem da nochmal die Augen öffnen können, im Nachhinein auch. Und das ist cool, so soll das auch sein. Und unabhängig davon, dass wir hier manchmal vielleicht ein bisschen rumhaten, ist so ein abgenutzter Begriff, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen sehr leidenschaftlich Filme kritisieren. sind wir da ja auch, und da manchmal vielleicht ein bisschen wie Arschlöcher rüberkommen, sind wir doch aber immer offen dafür, dass jemand sagt, Leute, guckt mal hier aber nochmal hin. So. Und es ist auch schön, dass das so ist, und so wollen wir ja auch als Cast verstanden werden. Ne?
Ja, das sehe ich auch so. Und ich finde es gut, dass man dann auch eben durch so Leserpost einem nochmal aufgezeigt wird, dass man eben in manchen Stellen dann zu oberflächlich geblieben ist. Ja. Und auch wenn ich jetzt inhaltlich mit der Mail auch wieder nicht mit allem jetzt d'accord gehen würde, finde ich es halt geil, dass verschiedene Leute sich in verschiedenen Filmen halt diese Sachen rausziehen können und dann diese Tiefgründigkeit sehen, auch wenn ich sie selber nicht sehe. Und deswegen ist dieser Kontakt halt auch so geil, und ich denke, das war echt eine gute Mail. Danke dafür. Ja.
Genau, und ich finde halt nicht, also ich finde trotzdem halt, nimmt sich Tarantino viel zu viel Zeit und findet sich selbst viel zu cool, indem er diese Sachen alle aufzeigt und will dann, glaube ich, zu viel und konstruiert sich das halt so hin, dass man das alles drin sehen kann, aber dass es nicht ganz klar ist eben, aber was wollte er jetzt wirklich damit sagen, weil es wird halt eben viel angesprochen, aber nicht wirklich ausformuliert. Kann man dem Film zugute halten, kann man kritisieren, ich würde es eher kritisieren. Mhm. Aber klar, aufgrund von diesen Aspekten kann man sich The Hateful Eight natürlich auch angucken, aber was auch immer so ist, es gibt auch eine Erwartungshaltung, und ich hatte eben mehr erwartet einfach von dem Tarantino-Film. Wenn ihr da draußen Meinung habt zu Filmen, die wir besprechen, freuen wir uns immer über Hörerpost an podcast@drpeng.de. Denn ja, das bringt uns einfach auch einen Mehrwert, um mal zu gucken, wie haben andere Leute das gesehen. Und vor allem auch, nicht jeder guckt ja dann auch immer so viel Sachen wie wir und muss immer was dazu sagen. Deswegen, aber manchmal hat man vielleicht so seinen kleinen Liebling, der wird dann zerrissen. Ja. Und da freuen wir uns natürlich, wenn jemand, der das wirklich feiert, sagt, was war denn daran cool, so, ne? Und damit kommen wir zum ersten Thema des Podcasts, und das ist Deadpool.
You're probably thinking, this was a superhero movie, but that guy in the suit just turned that other guy into a fucking Bob. Surprise! This is a different kind of superhero story. To tell it right, we gotta take you back before I squeeze this ass into spandex.
Mr. Wilson, you've recently been diagnosed with terminal cancer.
We can fight this.
What if I told you we can cure you and give you abilities most men only dream of?
I'd say that you sound like an infomercial, but not a good one, like Slapchop, more shake-weighty.
Deadpool ist ein Anti-Helden-Superheld aus dem Marvel-Universum und ein Charakter mit einer der größten und treuesten Fangemeinden in so Comic-Nerd-Kreisen. Warum? Weil Deadpool einfach entschieden anders ist als die meisten sogenannten Superhelden. Punkt 1, Deadpool ist total Meta. Ja, im Gegensatz zu anderen Figuren weiß er, dass sein Charakter in einem Comic oder eben in einem Actionfilm ist, und dieses Wissen erlaubt ihm, konstant die vierte Wand zu durchbrechen und eben sich selber oder andere oder auch einfach Superheldentum an sich aufs Korn zu nehmen. Und da sind wir dann bei Punkt 2. Deadpool nimmt nie ein Blatt vor den Mund. Ja. Er sagt, was er will, ob politisch korrekt oder nicht, hat einen total ausgeprägten, dreckigen Humor, eine Vorliebe für die cheesigsten One-Liner, die auch gerne mal im Kampf einstreut, während er Leute vermöbelt. Und ja, wo wir beim Kämpfen sind, Punkt 3, Deadpool ist überbrutal, nicht familienfreundlich und ja, definitiv ab 16, also aufgepasst, liebe Kinder. Ja, und jetzt, nachdem der Film über 15 Jahre in verschiedenen Phasen seiner Entwicklung irgendwie feststeckte, also Studios sind immer wieder abgesprungen, 2004 hat New Line Cinema den Film komplett gedroppt, dann ist 20th Century Fox eingesprungen, wollte ihn so als Spin-off zu X-Men Wolverine aufziehen, weil Ryan Reynolds da schon mal ganz kurz als Deadpool aufgetaucht ist. Dann sollte es aber doch ein komplettes Character Reboot geben, dann sind Verhandlungen mit Regisseuren durchgefallen und. Aber jetzt, ja, seit dieser Woche gibt es Deadpool dann doch im Kino, und so frage ich dich, lieber Dr. Schwarz. Deadpool, eine subversive Dekonstruktion des postmodernen Superheldenkinos. Oder Deadpool, doch nur pubertärer Marvel.
Ja, wir sind jetzt ein bisschen durch die Zeit gereist. Das ist, ich nenne es mal die Kunst des Schnitts, denn Dr. Loco ist schon nicht mehr dabei, aber die anderen Segmente, die gleich kommen, haben wir schon aufgezeichnet, denn nur wir beide haben es geschafft, Deadpool zu sehen, und er musste jetzt auch hier seinen Bus kriegen. Und musste los, weil wir wieder natürlich extrem zeitlich am Limit das immer alles aufnehmen, auf den letzten Drücker. Deadpool ist für mich eine ganz interessante Angelegenheit, weil sich dieser Film auch wieder anbieten würde, den komplett zu zerreißen und sich richtig doll drüber aufzuregen. Aber was ich hier wirklich gemerkt habe, einer der ersten Male, ist, dass ich mich gar nicht drüber aufregen kann. Ich kann das so vor mich hin plätschern sehen und das lockt mir dann manchmal so ein müdes Lächeln oder da zuckt man mal mit der Wimper, aber ich finde, der ganze Film ist halt viel, viel, viel zu safe gespielt von all seinen Sachen.
Ja.
Und man denkt halt immer so, zum Beispiel, gibt es eine Szene, in der Deadpool dann seinen Namen wählt, ne? Und dann sagt, okay, also die gucken so auf so eine Liste mit halt Leuten, die so in so einem auf so einer Todesliste sind, die heißt Deadpool, und dann sagt er so, ja, Deadpool. Und dann sagt er aber, nee, Captain Deadpool. Und dann sagt er, ja. Ach nee, doch nur Deadpool. Und ich denke halt so, ja nee, eigentlich Captain Yesteryear hätte hier besser gepasst, denn Deadpool ist leider nicht der neue subversive, frische Superheld. Deadpool ist echt der Typ aus eurem Freundeskreis, der gestern ein Barney Stinson Video geteilt hat und Post heute noch mit Bazinga kommentiert. Das ist alles leider sehr, sehr alt, und ich verstehe das und ich finde es natürlich toll, dass man einen Charakter hat, der die vierte Wand bricht, der Kommentare drauf macht, aber es ist alles so lustlos. Nicht vom Acting, also man merkt wirklich, dass Ryan Reynolds richtig Bock hatte. Der hat ja wirklich diesen Film gepusht und er ist auch Deadpool und es ist cool. Und es hat so ein bisschen was von auch, was man bei Guardians of the Galaxy auch gemerkt hat, dass du das Gefühl hast, jeder hat richtig Bock, diesen Film zu machen. Alle, die da drin sind, haben Lust darauf und zeigen dir eine tolle Show, was so deutsche Schauspieler nicht so gut können in so Fantasy-Sachen. Dann merkt man immer so, eigentlich sind wir Theaterschauspieler und jetzt müssen wir hier irgendwie der rote Rubin drehen oder so. Und das hast du ja nicht, das geht halt total voran. Aber es ist alles so billig. Das ist mein größtes Problem an diesem Film. Deadpool rennt halt mit ein paar Katanas rum, schützt Leute auf und sagt dann so, und heute Abend mache ich es mir selbst. Und schießt ihm einer ein zweites Arschloch rein. Und die popkulturellen Kommentare, die stimmen, die sind nicht so blöd, weil zum Beispiel sagt, kommen dann ja die X-Men, also welche von den X-Men drin vor und sagen so, ja, wir müssen dich zum Professor X bringen. Und dann sagt er halt, ja, Stuart oder McAvoy, diese Zeitlinien sind mittlerweile ganz schön verwirrend. Und es ist clever, oder zum Beispiel ist er in dieser X-Men-Mansion und es sind halt wieder die gleichen zwei X-Men da und alle anderen, die man kennt, sind nicht da. Und er sagt so, hä, hatte das Studio nur Geld für die beiden? Und klar, es stimmt und es ist ein bisschen clever, aber ich finde halt, mein Problem ist, es ist nicht genug, weil das sind alles Sachen, die habe ich schon vor 7 Jahren auf 9gag gelesen. Das ist nichts Neues und das Kino hat gegrölt und ich war da wirklich, und da kann ich dich auch mal fragen, so halt in so einem großen Kino, und das waren halt echt richtig viele so Ed Hardy-Träger, Gröler, die halt jeden Scheiß gefeiert haben, und da bin ich in meiner Rolle so, da denke ich so, einerseits will ich ja nicht denken, so, oh, ich bin gut betucht und ich mache hier einen Podcast über Filme und das ist mir alles zu nieder, die Unterhaltung des Plebs und ihr seid alle blöd. Aber dann denke ich mir doch, nee, ihr seid doch alle blöd. Und das war so ein bisschen mein Problem bei Deadpool.
Ja, der Film forciert aber auch diese Haltung so ein bisschen, weil er spielt halt echt mit dieser Grenze zwischen total selbstbewusst, aber eben auch total selbstgefällig.
Ja.
Und ein Reporter, der David Edelstein vom Vulture-Magazin, hat es eigentlich perfekt ausgedrückt. Er sagt, der Film bauchpinselt den Zuschauer dafür, dass er hip genug ist, um die Witze des Films zu verstehen. Ja. Also er sagt quasi, ey, wir die Filmemacher und du der Zuschauer, wir sind auf einem Level.
Ja.
Wir wissen beide, dass so Superheldenkonventionen ziemlich viele dumme Klischees haben, und weil wir das beide wissen, können wir uns jetzt ja problemlos gemeinsam drüber lustig machen. Und das Ding ist, das klappt ja auch teilweise, weil man fühlt sich beim Gucken echt manchmal wie so der richtig geile, smarte Typ, der halt einerseits Nerd genug ist, um das zu checken, aber andererseits auch cool genug, um da so ein bisschen drüber zu stehen. Aber das Problem ist, dass das alleine halt den Film nicht trägt, weil er dafür dann, du hast lustlos gesagt, ich sag harmlos. Ja. Er ist einfach zu harmlos, weil am Ende ist er halt, okay, vergnügliches Action-Comedy-Kino, aber er löst eben diese Versprechen nicht ein, die er dir am Anfang suggeriert. Also es gibt diese überblutige Action, es gibt konstanten unter der Goethe-Linie Humor, aber es ist halt trotzdem irgendwie, dem fehlen so richtig die Zähne.
Ja.
Also er schafft es nicht oder traut sich nicht, wirklich mal in den Bereich der Satire oder der Parodie vorzudringen oder wirklich mal jemandem von Bug zu schießen. Aber er tut so, als würde er das tun. Es gibt diese Anfangssequenz, ne? In dem halt irgendwie da statt der Namen der Schauspieler steht da dann eben wortwörtlich irgendwie Comic Relief Charakter oder britischer Bösewicht.
Ja.
Und statt dem Namen des Regisseurs steht dann irgendwie irgendein überbezahltes Arschloch oder sowas in der Richtung. Und das ist eben dieser Versuch der Dekonstruktion von diesen Klischees. Und das ist ja auch der Hauptpunkt von Deadpool. Das zieht sich ja durch den ganzen Film. Aber dann macht er das nicht. Dann kommt er eben nicht über diesen Status des nur Aufzeigens hinweg. Und ja, bleibt dann eigentlich doch nur ein neuer Eintrag in den Marvel-Kanon, den man halt irgendwie abfeiern kann oder auch nicht.
Ja, und das Problem ist eben, dass Deadpool bringt ja das Versprechen, wir zeigen euch was ihr so noch nicht gesehen habt. Das stimmt nicht. Ja. Dann sagt er, wir zeigen euch was ihr so noch nicht in Superheldenfilmen gesehen habt. Und das stimmt aber auch nicht. Also es gibt schon Kick-Ass. Es gibt schon auch Watchmen, also Sachen, die düsterer sind, dreckiger sind, die brutaler sind. Es gibt diesen Superfilm zum Beispiel. Also es gibt schon die ironische Persiflierung des Superheldenkinos. Und das ist ja immer so eine Entwicklung, dass sich quasi ein Genre übersättigt. Und dann musst du halt so die Extra-Filme bringen quasi, die wie Kick-Ass oder Watchmen halt in eine andere Richtung gehen. Oder auch The Dark Knight zum Beispiel, der einfach ein packender Thriller ist und sich nur das Setting nimmt. Dann gibt es wieder so eine Mini-Renaissance, dass man sagt, okay, jetzt überlegen sich ja die Marvel-Studios, wir geben unseren Film jetzt so ein bisschen Themen und der eine ist halt ein bisschen lustiger und der andere ist ein bisschen ernster. Mhm. Aber das ist leider nicht so neu, wie der Film die ganze Zeit denkt. Es ist nicht so smart, es ist nicht so cool, wie der Film Glauben macht. Und Deadpool redet halt immer so ein bisschen wie so eine Mischung aus so einem viel zu schnell sabbelnden YouTuber und Anakin Skywalker in Episode 1. Ich bin übrigens so und das nervt mich irgendwann, weil der mir nicht sympathisch genug ist der Charakter, der ist auch nicht facettenreich genug. Er ist halt ironisch und witzig, aber das Ding ist, Spider-Man ist auch ironisch und witzig. Deswegen habe ich damals die Serie geliebt. Das ist eigentlich das Gleiche. Also der ist halt auch so ein Nerd, so ein Außenseiter und sobald er die Maske aufzieht, macht er dann lustige Sprüche und verarscht die Bösewichte. Und das ist was auch bei Spider-Man nicht so doll immer erforscht wird, aber da dachte ich mir schon, das ist eigentlich auch eine interessante Thematik, weil jemand, der eigentlich niemand ist, sobald er die Maske aufhat, wird er zum Arschloch und kokettiert dann und denkt, er ist besonders witzig und da kann man ja so ein bisschen sich dann selber erkennen, wie man halt denkt, ich wäre auch ganz gerne mal so smart, würde auch mal gerne alles sagen, was ich mir so denke, aber trau mich nicht. Und da, finde ich, hat man ein bisschen, auch diese Seite hätte man noch mehr in den Vordergrund stellen müssen, weil eigentlich gibt ja diesen Spruch, Comedy is tragedy plus time. Und da geht der Film schon ein bisschen hin, weil Deadpool hat er dann Krebs und kommt dann in dieses Labor, wo er dann gequält wird, um zum Superheld zu werden und dann eben seine Haut so ganz doll verrunzelt, alle Haare verliert und sowas. Und dass daraus dann aber halt wieder so eine Ironie entsteht, da wird nie so richtig drauf eingegangen. Der Film schafft's aber schon, unterschiedliche Facetten anzusprechen, unterschiedliche Emotionalitäten und auch unterschiedliche Filme abzubilden in dem, was er macht. Also zwischendurch ist es eben ein Liebesfilm und das, fand ich, hat ganz gut funktioniert, also seine Beziehung dazu seiner Freundin, weil das eben nicht so ein typischer Rom-Com ist, sondern die beide halt schon verdammt clever sind und sehr wortgewandt. Da waren die Witze halt dann auch irgendwie blöd. Irgendwann schneidet sie sich halt einen Strap-on um und fickt ihn dann halt und dann soll ich halt darüber lachen. Dann gibt es diese sehr harte Szene in der Mitte, wo er halt zum Superheld gemacht wird. Die, finde ich, funktioniert von der Stimmung. Also das
auf jeden Fall. War ich dann Folterszene war wirklich.
Die Folterszene war für mich fast das Beste am Film, weil da war ich dann richtig drin. Am Anfang dachte ich halt so, okay, was wird mir verkauft? Und dann dachte ich, das ist toll. Aber es wird halt aufgelöst in einem ganz normalen Kampf auf so einem Flugzeugträger mal wieder. Und es ist eben. Ich habe mit Dr. Loco, mit Max, der jetzt gerade schon weg ist, Ninja Scroll geguckt, so ein Anime-Film von 92, glaube ich. Und der ist brutaler, der ist lustiger und da passiert mehr, ohne dass er das so doll versucht zu sein. Und das finde ich halt ein bisschen so. Ich glaube, du musst den ganzen Weg zu Ende gehen, wenn du sagst, wir machen ironischen, vierte Wand brechenden Held, der richtig brutal ist, dann muss die Brutalität ein bisschen krasser sein. Es fehlt dieser packende Moment, wo du denkst, fuck, das haben die sich getraut.
Ja, es fehlt eben Schritt 2. Schritt 1 ist halt die Konvention erkennen. Super, das ist gut, das ist lustig und damit spielen, aber dann bitte auch Schritt 2 Konvention brechen. Und da liegt eben der Hund begraben. Und ich find's geil, dass du Spider-Man ansprichst, weil man da gut zur Story des Films jetzt überleiten kann. Weil Deadpool ist am Ende dann echt die formelhafteste Mutter aller Origin-Stories, die uns dieser Film hier auftischt. Und der versucht so ein bisschen drüber hinwegzutäuschen, indem er diesen Origin-Teil halt eben per Flashbacks in die Jetzt-Zeit-Story quasi einstreut, bis dann beide Stränge so auf einen Stand gebracht worden. Und das ist eine coole Struktur, aber es gibt nur ein Problem. Danach ist der Film vorbei und der Charakter Deadpool sagt sogar wortwörtlich irgendwann so, jetzt haben wir endlich alles aufgeholt. Und dann denke ich mir, toll, dann kann ja der Film anfangen, dann ist der Film vorbei. Dann gibt's nur noch den Showdown. Und das ist eben gerade, da kommen wir zu Spider-Man 1, der hat diese Origin-Story plus danach noch einen eigenständigen Film. Der hat diese Proportion von diesen beiden Sachen so geil hingekriegt damals in 2001. Mit dem grünen Goblin noch und mit den Bösewichten, die noch eingebaut wurden. Und Deadpool kriegt diese Proportion nicht hin, weil die Origin-Story dauert so massig ewig lange. Und der Film ist auch nicht zu kurz, also ehrlich nicht. Aber es ist halt abstrus, wie wenig Zeit da noch für den eigentlichen Film übrig
geblieben sind. Und der eigentliche Film ist ja, ich hole mir jetzt meine zwei Kumpels und dann haue ich den Bösen auf die Fresse. Also das ist ja, das ist ja nicht gut. Am Anfang müssen wir noch rausfinden, wo der ist. Und ich bin halt kein großer Freund von so Rückblenden. Gerade wenn ich weiß, okay, also wenn ich halt schon einen Trailer gesehen habe, okay, ich weiß jetzt schon, was die Geschichte ist. Und jetzt muss ich halt anderthalb Stunden warten, bis ich dann auf Stand bin und dann darf es losgehen. Ja, finde ich genauso. Ich finde ein bisschen interessant, der Soundtrack ist von Junkie XL, das ist der Typ, der auch den Mad Max Soundtrack gemacht hat, der ja der Oberknaller ist, fand ich hier nicht so bewegend und krass. Ich glaube, man muss sagen, Deadpool, den können sich viele Leute angucken. Ich glaube, wenn man so diese ganze Seth Rogen-Clique-Comedy gefeiert hat, ja, oder noch feiert, ja, so, ich finde, da geht der Humor in eine sehr, sehr, sehr ähnliche Richtung. Halt Penis-Pipi-Kacker-Humor. Ab und zu sind ein paar wirklich intelligente Gags drin, die der Film macht. Zum Beispiel fand ich es witzig, als er dann eine Frau verprügelt und halt sagt, ja gut, was ist, muss ich dich jetzt eigentlich erschießen oder nicht? Ist das jetzt sexistisch oder so? Und das ist was, das fragt man sich auch. Also zum Beispiel auch in diesem Ninja-Scroll-Film hast du auch einen sehr, sehr starken weiblichen Hauptcharakter, der dann trotzdem aber auch sehr sexualisiert wird und du dich immer so, ja, okay, wie kann ich das jetzt eigentlich gerade cool finden, weil es so ist oder doch nicht? Also da merkt man manchmal so ein bisschen, als weißer Heteromann, der trotzdem sich für Feminismus ausspricht, halt so, und deswegen, ja, trifft, ja, ganz, ja, gute Töne. Die Action-Szenen sind ganz gut gemacht, finde ich, könnten noch besser sein, sind aber cool genug, aber man hat halt leider diese ganzen Versatzstücke überall schon mal gesehen und deswegen kann das halt jemanden, der schon mehrere Superheldenfilme und auch mehrere Filme geschaut hat, nicht wirklich hinterm Ofen hervorholen.
Da muss ich dir kurz widersprechen, wenn das okay ist, weil ich fand die Action-Szenen, die waren für mich super innovativ, cool, durchchoreografiert. Nicht nur die Action an sich, sondern ich fand's geil, wie da auch so visuelle Comedy mit reingebracht wurde in die Action, die man sonst eigentlich nur von, ja, besseren Regisseuren oder besseren Filmen kennt, wie irgendwie Shaun of the Dead und Edgar Wright. Ich finde, der Film hat echt klare Stärken und auch Ryan Reynolds, bei dem merkt man so krass, dass sein Herz an diesem, ja, ja, Charakter hängt und ohne ihn wäre der Film ja auch nicht entstanden. Und ich finde auch, das Skript war jetzt, also von den Dialogen, war nicht so schlecht. Klar, nicht jeder Witz gezogen, Logo, aber so solide 50%, ich finde, das reicht für so eine Art Film, wenn du dich halt ab und zu mal wirklich beeiern kannst. Also der Film darf bei mir nicht zu schlecht wegkommen, ich will den nicht super krass abwatschen, aber er war dann doch am Ende leider viel zu wenig.
Du hast ihn ja auf Englisch gesehen, ich musste ihn auf Deutsch gucken, da ist es, ja, natürlich dann nochmal schwieriger mit diesen Witzen, weil ich nicht weiß, wie die Delivery in Englisch funktioniert. Wahrscheinlich kommen die besser, oder du kannst es jetzt auch nicht vergleichen, aber hat das funktioniert? Also war das flott und zackig?
Für mich hat es total funktioniert, weil Ryan Reynolds, ich finde den ein bisschen underrated, muss ich sagen. Ich mag den irgendwie gerne. Viele Leute mögen den überhaupt nicht. Der hat ein krasses Talent für One-Liner, finde, okay, ich. Also der kann die richtig gut auf den Punkt rüberbringen. Der hat, also Punchlines ist auf jeden Fall sein Ding. Und wenn die Witze dann länger oder gescripteter werden, klar, dann werden sie schwächer. Aber wirklich dieses Zack, 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 das hat er echt drauf. Ja.
Okay. Was gibst du dem Film?
Ich bin irgendwie zu zynisch und zu cool, um den jetzt total abzufeiern, aber ich finde, sie haben einen guten Job gemacht. Ich finde, der Charakter, so wie er ist, der polarisiert halt irgendwie, aber er wurde echt irgendwie stimmig dann doch im Endeffekt auf die Leinwand gebracht. Obwohl er in diesem nicht enden wollenden Origin-Story-Schleim dann echt verhunzt wird. Trotzdem solides Entertainment, vernünftiger Einstieg in das Blockbuster-Jahr für mich. Vor dem graut es mir so ein bisschen, ja, nachdem ich im Kino nochmal die Trailer zu Batman vs. Superman und X-Men Apocalypse gucken
wollte. Ja, habe ich auch beide nochmal gesehen. Wollte. Dachte mir, wo, warum, oh, was ist hier, nee, los? Ja.
Aber für mich war das eine solide Sache. Ich gebe dir mir 7 von 10 Punkten.
Ja, genau. Völlig abwarten kann ich dir auch nicht. Ich gebe 6 von 10 Punkten. Für mich war es aber doch dann sehr belanglos. Ich fand das, es ist irgendwie ein guter Schulaufsatz, aber kein guter Roman, finde ich. Also es hat eine gute Idee dahinter, aber nicht das beste Produkt, kann aber wie immer auch dem geschuldet sein, dass es eben auf Deutsch war. Und ich glaube, halt auf Englisch hätte ich mich halt noch mal cleverer gefühlt, wenn ich die Witze verstehe. Und genau. Deadpool ist seit Donnerstag in den deutschen Titel. Ach, nur eine Sache, genau, das wollte ich nochmal noch ansprechen. Alle Reviews, die man sich anguckt zu Deadpool, wenn es Video-Reviews sind, sagen die Leute immer so, ja, also ich habe mich mit den Comics jetzt so ein bisschen befasst oder ich bin jetzt nicht so der große Comicbuch-Nerd und ich finde, was ist eigentlich passiert, dass sich Filmrezensenten jetzt immer rechtfertigen müssen dafür, dass sie nicht irgendwie seit 20 Jahren irgendwelche Comics lesen, von denen wirklich nicht alles so toll ist. Also liebe Comic-Freunde, so, ich verstehe, dass es die ganzen Charaktere gibt. Ich habe Superhelden geliebt und mich riesig gefreut, als damals diese Filme rausgekommen sind. Aber man muss auch nicht immer so sagen, ja, man kennt es schon aus den Comics, um sich dann so ein bisschen bei der Nerd-Crowd anzubiedern. Also ich kannte ihn halt auch nur aus so Internetforen. Ne? Aber genau, Deadpool ist seit Donnerstag in den deutschen Kinos und wenn ihr eine Meinung habt, dann schreibt uns die an podcast@drpeng.de, weil es ja schon immerhin versucht, ein innovatives Projekt zu sein. Und da würde mich natürlich auch interessieren, ob ihr denkt, dass wir noch mehr Superheldenfilme brauchen oder nicht, weil ich sehe immer diese Zeit als die Zeit, auf die wir mal zurückgucken werden mit, wisst ihr noch, damals, in diesen 20 Jahren sind nur Superheldenfilme rausgekommen. Oh Gott, was war da eigentlich los? Ja, schreibt uns podcast@drpeng.de.
Ja, und mich würde auch mal interessieren, ob ihr denkt, dass es überhaupt möglich ist, dass halt ein Film, der aus der Marvel-Mache kommt, dann irgendwie diesen ganzen Marvel-Quatsch dann überhaupt persiflieren kann oder darf. Das ist für mich eigentlich ein interessanter Punkt, weil für mich ist es so wie eine Studie, die belegen soll, dass McDonald's gesund ist, aber dann ist die Studie von McDonald's in Auftrag gegeben. So ein bisschen, so dieses Gefühl hat es für mich. Aber ja, schickt uns eure Meinung.
Alles klar. Und wir machen weiter mit The Wolfpack.
I always, like, metaphorically described our childhood as, like, him being the landowner and us, the people who work on the land.
My parents didn't encourage us to communicate with society, so we were kind of shut off. Always lived in this apartment.
In the summer, there was more chance of us getting out. Sometimes we go out once a year.
The Wolfpack ist ein Dokumentarfilm, der den Grand Jury Prize, nicht Grand Jury Prize, Sundance Film Festival 2015 gewonnen hat. Der ist diese Woche auf irgendeinem Geo-Fernsehkanal, ich habe vergessen, wie der heißt, Geo-Leben oder irgendwie sowas, der hat sich die Rechte gekauft und ist seit Freitag in Deutschland auf DVD erhältlich. Warum reden wir so spät darüber? Ja, der hat in Deutschland hat das nicht ins Kino geschafft. Also es gab einen großen Hype um diesen Film, halt so Social Media mäßig, wurde auch von der Vice gepublished und ja, wir haben uns da auch drauf gefreut, wollten den lange gucken, aber wir schauen dann immer, okay, wann kommt der denn raus? Und ja, der kommt jetzt halt, ist im Free TV gelaufen und auf DVD Erfolg veröffentlicht. Es geht um die 7 Angulo-Brüder, die mit ihrer Schwester und ihren Eltern in einer Wohnung an der Lower East Side in New York leben. Die schauen den ganzen Tag Filme, basteln sich Kostüme und stellen die Filme danach und drehen das. Und das klingt ja ganz nett. Was ist das Besondere? Ja, der Vater hat sie 14 Jahre lang nicht oder fast nicht aus der Wohnung gelassen. Der leitet dieses Leben, seit die junge Kinder sind, von diesen Jungen halt so autoritär, spirituell, wie so ein Sektenführer. Seine Frau und seine Kinder dürfen die Wohnung nur ganz, ganz selten verlassen, auf so geplanten Exkursionen durch die finstere und düstere Welt da draußen, so wie der auf jeden Fall halt Amerika sieht. Und die haben deswegen natürlich auch ein ganz verzerrtes Bild von der Welt, ja, weil sie eben nur durch Popkultur und durch Hollywood-Filme überhaupt eben sehen, wie Menschen miteinander reden, ja, und so am richtigen Leben draußen gar nicht teilhaben können. Und genau, ich frage euch, hat euch The Wolfpack gefallen oder habt ihr eher einen Film erwartet, in dem Tupac zum Werwolf wird?
Auf jeden Fall zweiteres und deswegen von mir auch eine große Enttäuschung. Nee, ich finde, der diese Doku gewinnt komplett durch seine unglaublich sympathischen Protagonisten, die trotz dessen, dass sie so ein unvorstellbares Schicksal eigentlich teilen. Ich finde schön auch, dass die Macher den Fokus eigentlich so auf die Aufgewecktheit und Abenteuerlust eigentlich der Jungs gelegt haben, so anstatt großartig auf den Sonderlingsstatus, den sie ja doch klar haben eigentlich. Ja. Ne? Und stellenweise vergisst man fast, dass die Kinder eigentlich ja eigentlich quasi nie ihre eigenen vier Wände verlassen haben, was ja wirklich unvorstellbar ist und ja eigentlich auch Basis der Erzählung ist, aber man vergisst das teilweise. Ich habe das teilweise gar nicht mehr, ich war da nicht, hatte das gar nicht mehr auf dem Schirm, weil man dachte sich so, ach ja, 5 Metalheads, die irgendwie durch eine Wohnung tanzen und ein Filmchen drehen. Ja, und nur durch die Mutter bekommt man so eigentlich so wirklich die Tragweite dieses emotionalen Missbrauchs auch des Familienvaters mit, ne? Und das aber dann auch recht eindrücklich. Und ganz klar faszinierend ist ja, und das ist ja auch schon das Gimmick dann auch, dass die Kinder ja die Außenwelt nur durch Filme kennengelernt haben, aber doch nicht so weltfremd wirken, wie man denken möchte eigentlich. Und das fand ich auch ganz krass. Ja.
Ja, ich finde, hier ist echt mal wieder diese eigentlich abgedroschene Phrase angebracht, dass dir hier was gezeigt wird, was du noch nie gesehen hast. Ja. Ich finde, das stimmt. Ja. Und ich fand es faszinierend ohne Ende. Und die Faszination kam für mich eigentlich daraus, dass du am Anfang überhaupt nicht weißt, wie hier diese ganzen einzelnen Elemente zusammenpassen und wie sich die ganze Geschichte dann am Ende so entwirren wird, wo das genau hinführt. Weil am Anfang dachte ich, ist das ein Kriminalfall? Warum ist hier eigentlich niemand im Gefängnis? So, hier wurden Kinder eingesperrt und missbraucht. Aber dann wandelt sich das so zu so krassem Sozialdrama, wechselt eigentlich zwischen irgendwie ein bisschen verstört, aber auch total so herzerwärmt. Dann wird es eine Coming-of-Age-Story von eben diesen ganzen Kindern. Und das war einfach toll, wie diese Doku einfach echt immer im Wandel war. Und dann auch für mich auch noch die Frage am Anfang: Wer filmt das hier eigentlich? Wer macht eigentlich diese Doku? Ist das gestellt? Ist es nachgespielt? Ist das überhaupt real? Da sind so viele abgefahrene Ebenen drin und mich hat das total reingezogen, auf jeden Fall.
Ja, und das wird ja nicht ganz beantwortet von Film. Also am Ende weiß man eben, dass sie diese Frau halt draußen kennengelernt haben in der richtigen Welt und sie dann reingelassen haben und du siehst eben so VHS-Aufnahmen und sowas von den Kindern von früher, ne? Und dadurch wird dir halt dieses Bild gezeigt, wie es früher war, denn jetzt klar hat dann schon mal natürlich jemand die Wohnung verlassen und aber auch wie das dann erzählt wird, wie er dann zum ersten Mal rausgeht, der Junge in einem halt Michael Myers Kostüm, um nicht erkannt zu werden, läuft er durch die Straßen und wird dann festgenommen. Ja, The Wolfpack ist natürlich nicht zu verwechseln mit das Golfpack, das sind die Leute auf den Pegida-Demos. das Problem in der Dokumentation ist natürlich auch immer so ein bisschen die Rolle des Dokumentarfilmers, das finde ich immer eine ganz spannende Frage, wie machst du es? Also thematisierst du dich selbst, also der du den Film machst und da bleibt der Film manchmal ein bisschen unklar. Ich finde es auch spannend, dass du am Anfang immer nur von dieser Vaterfigur, diesem Patriarchen eben hörst, der ja wie so ein Diktator, Sektenführer, der diese Familie leitet und aber nur von der Mutter eben von dem hörst oder von den Kindern und den ab und zu mal irgendwo sitzen siehst und ganz am Ende darf er halt was sagen und das ist halt auch nur irgendein verspultes Gerede da von seiner eigenen Maxime, die er da an den Tag legt. Ja. Ich finde trotzdem, dass sich die Dokumentation so ab der Mitte so ein bisschen dann viel wiederholt und man dann irgendwann halt verstanden hat, was los ist. Aber ja, dass man das noch nie gesehen hat, ist wirklich interessant. Aber es wirkt trotzdem zwischendurch so ein bisschen gestaged. Ne? Also manchmal fragt man sich, das kann doch nicht sein. Ja. Die können doch nicht. Also manche dieser Kostüme sind halt auch so gut, die sie da zusammenbauen. Und so, als hätte man es halt wirklich für den heutigen Popkultur-Nerd so zusammengeschustert. Also das finde ich ganz spannend. Ich habe den Film, ich glaube im November war das schon gesehen, auf der DOC Leipzig, das ist das Dokumentar- und Animationsfilmfestival. Und nach dem Film war da einer dieser Jungen und die Mutter und die haben Fragen aus dem Publikum beantwortet. Und das Ding ist ja, die wohnen ja immer noch, die meisten, außer glaube ich einer, mit diesem Vater zusammen in dieser Wohnung. Also die sind da noch, das hat sich nicht, nicht geändert. Und ich habe mich leider nicht getraut, weil ja, also alles, was so kritisch kam quasi, auch in Richtung der Mutter, denn die ist ja auch eine super schwierige Persönlichkeit. Ja, einerseits wird sie vom Vater unterdrückt, andererseits lässt sie diese Jungen halt da drin wohnen.
Ja.
Und hat man sich nicht so doll getraut, die so richtig zu kritisieren, weil ich hätte echt gefragt, okay, sitzt er jetzt im Knast, was ist los? Und ich weiß eben auch gar nicht, wie das rechtlich geregelt ist, weil du darfst ja deinem Kind zum Beispiel Hausarrest kannst du ja geben, kannst du sagen, du darfst nicht raus.
Ja.
Oder ist das, verstößt das schon gegen die Menschenrechte, wenn ich meiner 14-jährigen Tochter oder so sage, du darfst jetzt nicht feiern gehen. Und wie doll darf man halt jemanden einsperren? Weil du darfst halt niemanden in dem Freiheitsrecht berauben, aber du kannst natürlich auch ein Kind dafür noch nicht kommen und gehen, wie es will, so im Elternhaus. Und diese Fragen, auch dass der Film da so ein bisschen offen bleibt, finde ich eben ganz spannend, weil ja, das viel Redebedarf eben gibt danach.
Eigentlich schon, ja. Ich finde es halt krass, dass man auch mal hier nochmal so doll sehen kann, was halt passieren kann, wenn das Oberhaupt einer Familie einfach ein psychisch kranker Tyrann ist. Ne? Also das ist ja schon wahnsinnig. Und du kannst ja nicht deine Kinder einsperren in der Hoffnung, sie vor Schmerz zu bewahren, den du halt vielleicht selber durch Ausgrenzung erfahren hast. Das sieht man ja auch in dem einen Interview mit der Mutter, dass sie halt sagt, ja, Sozialisation so durch die Außenwelt oder auch durch Schule ist halt überhaupt nicht zuträglich und hat sie selber auch negativ erfahren und deswegen möchte sie das für ihre Kinder nicht.
Stimmt,
und das ist halt ganz krass, dass das eigentlich Leute sind, die einfach, ja, die einfach krasse Außenseiter sind, aber ja, irgendwie und dann sich immer weiter selbst ausgegrenzt haben. Also ganz krass und ja, das halt bis zum absoluten Extrem. Ne? Also unfassbar. Insofern ist da das auch spannend. Ich finde aber, dass auch da, für mich hätte man da vielleicht, aber vielleicht ist es auch schwierig, hätte man da mit den Kindern mal sprechen müssen oder vielleicht doch nochmal ein bisschen tiefer gehen können. Denn das wird auch einen Grund haben, weshalb die Kinder da auch immer noch wohnen. Teilweise vielleicht, weil sie auch jung sind, aber natürlich auch, dass es oft so ist bei Opfern von so einem emotionalen Missbrauchs wie in dieser Form, dass sich eben so eine krasse Abhängigkeit zum Unterdrücker eigentlich ergibt.
Stockholm Syndrom,
ist das so? Ja, das ist ja, also ich glaube, weiß nicht, ob das da anwenden würde, aber ja, genau. Und das ist halt, da vielleicht hätte ich mir noch mehr gewünscht, aber sehe ich auch, dass es schwierig ist.
Ja, also diese komplett dunkle, dieser dunkle Hintergrund dieses Films, das ist wirklich verstörend, das bleibt eigentlich auch im Hintergrund, das wird immer so, ja, am Rande thematisiert, aber da wird nicht wirklich in die Vollen gegangen. Aber ich glaube, die Legalität dieser ganzen Situation, wo ich mich halt immer drüber gefragt habe, warum darf das passieren? Ich glaube, das liegt halt daran, dass die Mutter wirklich als Lehrerin akkreditiert wurde, um eben die Kinder zu homeschoolen und deswegen durfte das alles überhaupt nur passieren. Aber ich fand es toll an der Doku, wie eben diese Charaktere immer andere Rollen dann einnehmen oder wie du immer anderen Blick auf sie kriegst, weil welche Rolle spielt der Vater eigentlich? Am Anfang ist er einfach das Monster, was in irgendeinem Zimmer hockt und du siehst es nicht, dann ist er irgendwie so dieser spirituelle Kultanführer total verballert und am Ende kommt er halt rüber wie ein verschallerter Sozialschmarotzer und das ist er dann am Ende ja eigentlich auch.
Ja,
und auch
genau.
Die Mutter wandelt sich ja komplett, ne? Weil am Anfang hatte ich fast Angst vor der. Als sie zum ersten Mal vor der Kamera war, hatte diesen weirden Blick drauf.
Ich meine, das ist bei True Detective Season 1.
Ja, genau. Also als wüsste sie überhaupt nicht, auf welchem Planeten sie sich gerade befindet, aber dann wird ihr halt immer mehr klar, dass sie ja eben eigentlich das größte Opfer ist und halt psychisch so abhängig
ohne das von diesem Mann. Verteidigen zu wollen, dass da irgendwelche Kinder eingespielt werden, aber es zeigt eben doch auch so schön die Facetten von so einem menschlichen Leben, dass halt auch wenn du so aufwächst, trotzdem aufgeweckt sein kannst, trotzdem positiv denken kannst, dich trotzdem arrangieren kannst damit und irgendwie normaler Mensch werden kannst und das ist halt was, das sind eben unangenehme Zwischentöne, die dieser Film die ganze Zeit anspricht und das kann man dem quasi auf eine Art ankreiden, dass man sagt, ja, warum sitzen die nicht alle im Knast, aber man kann auch sagen, dass das halt eine schöne so philosophische, psychologische Überlegung sind, an die jeder selber so rangehen kann, wo man so denkt, okay, krass. Und es ist aber immer noch so. Also die sind da noch so,
ja. Ja, und das, was ja auch so cool ist, dass was man eben auch sieht, dass obwohl die Kinder ja eigentlich nichts anderes kennen als die eigenen vier Wände und halt irgendwie Filme, das, was ein Mensch ausmacht, dass du halt neugierig bist und dass du halt raus willst und dass du halt mehr sehen willst, das finde ich so geil, dass das halt trotzdem immer noch da ist. So, das konnte denen nicht genommen werden in irgendeiner Form. Ne? Das finde ich schon, das finde ich auch ganz geil. Und weil es gibt ja auch so Situationen, weiß ich nicht, oder Weltpolitik, ja, die wohnen jetzt halt da, die haben halt nichts, die arrangieren sich damit bestimmt, das ist sicherlich auch ganz in Ordnung. Nee, es ist Schwachsinn, so funktioniert ein Mensch halt nicht. Das ist halt auch, finde ich, ganz spannend hier zu beobachten. Also
und das ist halt wirklich toll mit anzusehen, wie dann diese Kinder ihre eigene Autonomie Autonomie irgendwann entdecken, sich halt emanzipieren von diesem Vater, so ab der Pubertät. Und sobald die dann ausbrechen, merkt man, dass die Mutter dann eben auch mitgerissen wird und auch langsam anfängt zu realisieren, was sie hier eigentlich Abgefucktes gemacht haben, die letzten 10 Jahre. Und aber der größte Fokus liegt ja auf die Kinder. Und ich finde, die waren alle so toll und sympathisch. Und am Anfang denkt man irgendwie, das sind einfach krasse Nerds. Aber eben dieses Element, dass es ihr einziges Tor in die Welt sind Filme. Das ist so toll umgesetzt, weil man immer merkt, wenn sie halt irgendwie psychisch belastet werden von der Außenwelt, in die sie dann ja später kommen, dann rutschen sie ab in ihre Filmcharaktere. Dann benutzen sie wieder ihre Filmstimmen, die sie halt benutzen, wenn sie ihre Home-Movies drehen. Und man sieht aber auch die Limitation von diesem Weltblick, weil zum Beispiel der eine riecht an einem Parfüm und sagt dann, ich weiß, dass es Parfüm ist, aber ich weiß nicht, ob es für Männer oder für Frauen ist. Und das war so ein cooles Detail, weil natürlich, Filme haben keinen Geruch. Natürlich kann er das nicht wissen. Ja. Und auch der Kleidungsstil, weil wenn sie rausgehen, dann verkleiden sie sich halt wie die Leute aus Reservoir Dogs oder Pulp Fiction und stechen damit natürlich total raus. Aber für sie ist das dann der normale Kleidungsstil, weil sie das eben aus diesem Film so kennen. Und sie verstehen die Welt durch Filme, aber sind dadurch dann eben auch begrenzt in ihrem Verständnis. Und das war so mega cool umgesetzt.
Nee, das finde ich auch. Und deswegen hat der Film eben diese unterschiedlichen Spielweisen, wie man darauf blicken kann. Einmal natürlich dieses, was in der Doku natürlich stark im Trailer angeteasert wurde, ist halt, wie sind Kids, die ihr ganzes Leben nur Filme geschaut haben und sich dadurch zu sozialisieren, aber auch die ganze Homeschooling-Sache, das eingesperrt. Und dadurch wird das schon ein ganz schönes Paket, finde ich, dieser Film. Ist für mich nicht vielleicht die allerbeste Doku. Ich finde, also für mich hat sich es ein bisschen gezogen, aber ich finde es trotzdem halt, was du angesprochen hast, und du hast schon gesagt, man sagt es immer wieder, aber für mich ist das einer der wichtigsten Punkte, sowas habe ich noch nie gesehen. Wenn das einen Film hat, dann ist erstmal schon alles gut. Ich gebe The Wolfpack 8,5 von 10 Punkten.
Ja, für mich ist das auch wirklich ein absolut besonderer Film. Ja, man hat es noch nie gesehen und er ist eben auch erlebt durch diese Vielschichtigkeit, weil es eben auch verstörend ist, aber auch herzerwärmend, aber auch glücklich, aber auch traurig. Und ach, das ist, also ich fand das toll beim Gucken. Ich war komplett in den Bann gezogen und ich gebe 9 von 10 Punkten.
Von mir gibt's, ich weiß gar nicht, ich finde es schwer zu bewerten, weil von mir gibt's einfach, es ist halt eine Dokumentation und die ist halt toll und da gibt's für mich eine klare Empfehlung, weil das sollte man gesehen haben, das ist spannend und ich gebe meinetwegen 9 von 10, ist egal, ich finde es ist ganz toll und guckt euch das an.
Ja, das ist eben witzig, weil bei Dokumentationen hast du ja natürlich auch eine Art Script oder du hast die Macht, was zeigst du davon? Also du findest ja quasi die Geschichte, manchmal konstruieren Leute auch eine Geschichte zusammen für eine Dokumentation oder du findest quasi eine Geschichte vor und überlegst, okay, wie bringst du die jetzt rüber? Und da ist halt bei Dokumentation immer wichtig, dass auch die Geschichte an sich wirklich interessant ist oder dass jemand hier die Story gesehen hat in diesem Leben und das wurde halt gut gemacht. Wenn ihr The Wolfpack gesehen habt, ist ja schon lange auch zu streamen, dann schreibt uns eine Mail darüber an podcast@drpeng.de. Und wir kommen zum nächsten Thema und das ist die Serie American Crime Story, The People vs. O.J. Simpson.
Yeah, what have you got?
Got two victims in Brentwood.
Brentwood? Nobody gets killed in Brentwood.
All right.
You're gonna say this case is all about race?
Yes, because it is.
American Crime Story, People vs. O.J. Simpson, halb Saft, halb Moped, ist eine amerikanische True Crime Anthology Serie, die auf FX rausgekommen ist. In ihr beschäftigen sich die Macher, zumindest in dieser ersten Staffel, mit dem Fall des Mordprozesses des ehemaligen Football- und Schauspielers O.J. The Juice Simpson. Das war ja ein spezieller Fall, weil es so der erste Prozess war, der eigentlich wie nie zuvor dagewesene Maße in aller Öffentlichkeit ausgetragen wurde und dazu auch noch die Überprüfung von DNA-Material so zur Urteilsfindung beitrug. Und das eben in einem Fall, dessen Zeichen auf alles andere als Unschuld deuteten. Dazu findet das Ganze dann auch noch vor dem historischen Hintergrund der Unruhen in Los Angeles statt, zu Beginn der 90er, die eben ausgelöst wurden durch rassistisch motivierte Polizeigewalt, die da zu der Zeit beim LAPD ganz groß angesagt war. Und halt, das kulminierte ja an diesem Fall des Rodney Kings, der da von Polizisten auf der Autobahn zusammengeschlagen wurde, was irgendwer mitgefilmt hatte. Genau. Und in Folge 1 geht's dann auch gleich los mit dem Fund der ermordeten Nicole Simpson, der Ex-Frau von OJ und ihrem Liebhaber Ronald Goldman. Die Ermittlungen beginnen dann und es wird so zutage gefördert, dass in der Vergangenheit gab es bereits mehrere Fälle häuslicher Gewalt seitens O.J. Simpsons und da geht's dann eben los. Ne? Wir haben hier einen Fall, da sind wir dran. Parallel dazu sehen wir Staranwalt Johnny Cochran, der einen befreundeten Staatsanwalt dafür kritisiert, nicht für sein unterdrücktes Volk einzustehen. weiterhin, Simpson wird von der Polizei befragt, kann aber gar nicht genau sagen, wo er zum Tatzeitpunkt war oder was er überhaupt getan hat und kann da keine richtige Timeline aufstellen, was es natürlich verdächtig wirkt. Daher rät ihm dann sein Freund und Anwalt Robert Kardashian, ja genau, den gepuderten Anwalt der Stars, Robert Shapiro, einzuschalten, um hinterher der Lage zu werden. Ja, in den einzelnen Rollen haben wir dann noch, da bin ich noch nicht zugekommen, den ja verschollen geglaubten Cuba Gooding Jr. als den Juice, dazu John Travolta und David Schwimmer aus Friends, ja, und Sarah Paulson als die Staatsanwältin Marsha Clark. Ja, jetzt habe ich jetzt, genau, alle drei spielen eine Frau. Ja, und wie ist euer Urteil? Verdient American Crime Story einen fairen Prozess oder gibt es die übliche Mistgabeln und Fackelprozession der Pengcast-Lynchjustiz?
Ja, genau, wir sind am Ende noch dazu gekommen, du hattest nämlich am Anfang gar nicht angesprochen, weil wir ja über Making a Murderer zum Beispiel oder The Jinx schon geredet haben, klang es dann so, als wäre das wirklich eben True Crime, was also quasi eine Dokumentation, ja. Aber ist es ja gar nicht, es ist ja tatsächlich eine Nachstellung, quasi wieder wie immer Biopic-mäßig, wo versucht wird, dieser Fall von O.J. Simpson aufzurollen. Und was ich ganz interessant finde, ist daran, das spielt ja in den 90ern und es ist gar nicht so leicht, eine moderne Serie über die 90er zu machen, die nicht so einen Touch von 90er-Fernsehen hat. Mhm. Also du bist immer so ein bisschen erinnert an irgendwelche 90er-Anwaltsserien oder solche Geschichten, weil eben das Interieur so all aussieht, weil die Leute diese Klamotten tragen und das finde ich ganz witzig. Das hätte sich mal wieder so ein bisschen, glaube ich, zum Haten geeignet, The People vs. O.J. Simpson, aber ich finde, dass es schon sehr clever aufgespannt ist, die ganze Erzählung, weil du eben sehr viele Charaktere hast. Ja. Ich finde nur, dass die Serie so ihren Punkt nicht so richtig findet, weil zwischendurch, wenn da die Polizisten mit den Taschenlampen tappen, das ist das Wort, und dann kommt halt so typische so Crime-Musik mit so gleich passiert was Spannendes, mal gucken, wo die Leiche liegt, so guckt auf die Straße und sieht so einen Hund, der guckt halt in eine Richtung und dann streichelt er ihn erstmal und dann geht er natürlich dahin und dann, also das wirkt alles sehr manchmal wie aus so einer schlechten RTL2-Serie zusammengezimmert, aber dann die Schauspieler schaffen es einigermaßen gut, das zu tragen. Ich weiß nicht, wie diese Staatsanwältin, wie die Schauspielerin heißt, die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Sarah Paulson. Genau, die, die so ein bisschen gegen John Travolta steht. Und die beiden mag ich total gerne, weil ich finde es total toll, dass er eben, was ich immer kritisiere an Biopics ist ja, zeigt mir, warum das so spannend war. Warum war das denn damals so spannend? Das möchte ich nochmal erfahren. Mhm. Das finde ich, kommt gut rüber, weil du beide Seiten hast. Du hast halt O.J. Simpson und seinen Anwalt, die quasi sagen, okay, die haben eigentlich nichts gegen dich in der Tasche, du brauchst da gar nicht aussagen, so ungefähr. Ja. Und die Polizisten, die quasi sagen so, ja, wir haben alles, der muss sofort in den Knast. Ja. Und da sticht für mich halt John Travolta ganz doll raus, weil ich finde das halt geil, wenn man eh schon so ein bisschen Botox aufgespritzt und halt sich im alten Ruhm sonnt, dann kann man halt genau so einen leicht schmierigen, aber doch cleveren Anwalt spielen. Der hat für mich die beste Rolle. Ich finde, Cuba Gooding Jr. findet nicht ganz seine Rolle. Vielleicht war O.J. Simpson auch so verschroben, wie er sein soll. Aber manchmal wirkt er halt wie der Pate und dann wirkt er halt, weiß ich nicht, wie, also rastet er völlig aus in seinen Dialogen und overacted ein bisschen. Das war für mich ein bisschen schwierig. Aber ich finde an sich, finde ich das schön. Ich finde, die hat ein gutes Tempo, die Serie. Man weiß direkt, in der nächsten Folge geht es mit was ganz anderem weiter. Also die Geschichte wird vorangetrieben. Ich finde es solide und kann man sich anschauen.
Ja, das Erste, worüber ich mir Gedanken gemacht habe, ist der Name. Ich dachte so, American Crime Story? Wirklich? Mann, seid ihr unkreativ. Aber dann habe ich es gecheckt, weil FX macht ja auch American Horror Story.
Ganz genau.
Und beides sind ja diese Anthology-Serien, also wo jede Staffel in sich abgeschlossen ist. Und das finde ich dann irgendwie arschclever, weil dann hast du nicht nur Serien, in denen die Staffeln in sich abgeschlossen sind, sondern auch noch so diesen übergreifenden Katalog, in dem die einzelnen Serien namentlich miteinander verbunden sind, aber eben in sich und in ihrem Genre isoliert. Da muss ich Props geben, das finde ich echt geil, irgendwie so als Konzept. Aber zur Serie, ich habe den Pilot gesehen und ich kann mit gutem Gewissen zu zwei Fazits kommen, zu denen ich oft komme in diesem Cast. Erstens, ist eine verdammt gute Serie. Zweitens, ich werde sie wahrscheinlich nicht weitergucken. Und ich kann das einfach nicht. Oder ich kann das nur selten. Mir eine wahre Geschichte auf Buchvorlage, auf 10 Episoden aufbereitet irgendwie anschauen. Es ist schwierig, weil ich merke, dass Serien, die mich wirklich hooken oder die mich in der Vergangenheit geguckt haben, wie Bloodline zum Beispiel, Justified True Detective aus dem letzten Jahr, dass mich dann das Ausgedachte und das kreative Schreiben irgendwie mehr reinholt, als jetzt in Anführungszeichen nur eine durch und durch kompetente Umsetzung. Aber American Crime Story ist mega fucking kompetent, finde ich. Ich finde, die Serie ist so knackig directed. Super Shots, sowohl die Personen als auch die Settings und auch die Crime-Szenen wurden echt geil in Szene gesetzt. Das Pacing ist auch okay, ist echt nicht so dröge wie zum Beispiel dieses Ding mit Oscar Dingsbums, wie hieß das?
Show Me a Hero?
Show Me Hero, genau, das fand ich so dröge. Aber hier finde ich, das Pacing ist echt gut. Es ist irgendwie, es geht gut voran. Die Schauspieler fand ich überzeugend. Die Dialoge schleppen nicht. Cuba Gooding Jr. für mich eigentlich mehr ein Running Gag als ein ernstzunehmender Schauspieler. Ja. Aber er macht es echt. Aber er macht es ganz gut. John Travolta ist eigentlich der am meisten kritisiert wurde, auch von der Presse, weil er irgendwie, ja. Aber ich fand den eigentlich auch total gut. Aber nee, die Serie ist absolut empfehlenswert, halt eben für Fans von solchen Serien, wie man das halt eben
auch. Man hätte manchmal sich ein bisschen mehr Style auffahren können, finde ich, weil dieses, am Ende gibt es eine Szene, wo sie dann O.J. Simpson abholen und er wird dann noch irgendwie von Ärzten untersucht und dann kommt auf einmal so coole Funkmusik und John Travolta macht die Tür auf und sagt so, ja, wir sind gleich ready und es ist halt so, okay, er soll jetzt überführt werden, der muss jetzt hier sein und du hast halt diese Laissez-faire-Art, so dieses Taktieren, was aber so gebrochen wird und so, das fand ich halt super cool, da war ich dann wieder drin und da finde ich, könnte man sich manchmal ein bisschen mehr von gönnen, also man könnte manchmal so diesen Zwinker in Richtung Publikum setzen, wo man sagt, ey, wir wissen gerade, wie cool und abgefuckt das ist und jetzt zeigen wir es euch nochmal, jetzt lassen wir euch da nochmal so ein bisschen drin baden, das verliert die Serie so ein bisschen, finde ich, zwischendurch, aber genau, aber sag du mal, was du hast noch ganz
macht ja nichts. Ich finde auch, die Serie ist einfach klar empfehlenswert, weil sie eben saugut gemacht ist. Sie ist halt, das ist halt super gut durchexerziert und toll ist eben auch, finde ich, dass man sich hier getraut hat, auch mal ein bisschen auf so eine Stimmung zu drücken. Und die ist nämlich ziemlich düster eigentlich über die ganze Serie und das ist, finde ich, echt cool. Das hat man ja, genau wie du auch gesagt hast, Malte, bei Show Me Hero war das halt doch sehr trocken und nüchtern. Lag sicherlich vielleicht auch in der Natur der Sache. Es ging eben nicht um Mord und Totschlag, um ein anderes wichtiges Thema dafür. Aber hier fand ich das schön und ich meinte eben kurz vorhin, da ging es noch um die Doku, aber ich finde, hier haben sie eben auch teilweise so einen Farbfilter drauf, wie bei True Detective und eben auch so eine komische, unheimliche Musik im Hintergrund und das ist was, glaube ich, was sich oft so, sag ich mal, historische Sachen nicht so trauen, weil man irgendwie meint, man möchte jetzt sozusagen das, man möchte eben nicht so sehr die Stimmung von außen sozusagen beeinflussen, sondern möchte das Material für sich sprechen lassen. Ich finde, dass es aber dem Stoff oder der Serie unheimlich hilft, dass sie das eben doch getan haben und dazu kommen halt tolle Schauspieler. Für mich eine super runde Sache, tatsächlich.
Ja. Genau, von uns allen gibt es eigentlich eine Empfehlung, sich das anzuschauen, würde ich sagen. Es ist gerade, also ich frage mich, ob sie es American Crime Story genannt haben, weil halt gerade Making a Murderer irgendwie so groß rauskommt. Ich dachte, schon wieder sowas. Ja. Also das ist gerade interessant, es wirkt so ein bisschen wie rangetaggt. Und ich finde es auf jeden Fall in Ordnung, sich das anzugucken. Ich weiß nicht, ich glaube, ich werde mir die zweite Folge auch noch anschauen, weil mich interessiert, was da passiert. Über 10 Folgen weiß ich nicht, ob das für mich sein muss. Aber ich finde es als Konzept ganz cool und ich frage mich schon, was sie in der nächsten Staffel machen, falls es erfolgreich ist.
Ja.
Also Hurricane Katrina Händchen. Wird in der nächsten Staffel behandelt werden.
Stimmt.
Hurricane
Das weißt du schon. Ja,
schon draußen.
Du bist wohl aus der Zukunft. cool. The People vs. O.J. Simpson ist ab sofort auf FX zu bewundern. Wenn ihr eine Meinung habt zu der Serie, wenn ihr die gesehen habt, dann schreibt uns an podcast@drpeng.de. Und wir kommen zur Abschlussrunde. Einmal, ich habe es schon bei Deadpool angesprochen, haben Max und ich den Film Ninja Scroll geschaut. Das ist dieser, wie ich gerade gesagt habe, schon so ein Anime-Film. Ja, und fand ich halt super, super solide Nummer. Und du hattest den ja auch noch nicht gesehen. Ich hatte dir ja nur mal davon erzählt, dass es halt einfach diese abgefuckte 90 Minuten Anime Ninja Film, wo halt ein Typ rumläuft und dann merkt, dass halt ein ganzes Dorf ausgerottet wurde von Ninjas und der muss dann gegen unterschiedliche Leute kämpfen. Einer besteht aus Stein, einer hat so komische seidene Fäden, durch die er Elektroschocks schießen kann und der Film nimmt die Pace auf und lässt nicht mehr los und hat trotzdem intelligente Dialoge, coole Shots und weiß halt genau, wie man in so einem düsteren Anime Setting mit The Shogun of the Dark und eine Frau, die, wenn man mit ihr schläft, dann
stirbt. Devil Soldiers of Kimau.
Genau. Man weiß genau, was er ist und was er sein will. Und ich wünsche mir wirklich mehr von solchen ballsigen Anime-Filmen oder Filmen an sich, weil ich halt merke, das ist halt was Deadpool vermissen lässt. Ist einfach, dass man richtig mal sein Setting ausreizt und sagt, ihr habt Bock drauf und jetzt geben wir euch mal richtig 90 Minuten, worauf ihr Bock habt, ohne Pause. Ja,
genau. Ich finde das genauso. Und ich finde es halt schön, wenn man auch, obwohl es eine 90-Minuten-Stoff ist, sich traut, hier so eine Welt trotzdem hinzustellen. Einfach zu sagen, so, das gibt's jetzt hier alles. Und das, klar, hast du da manchmal ein Fragezeichen über dem Kopf, aber wenn der Film halt konsequent ist, dann akzeptierst du das halt irgendwann einfach. Dazu ist halt toll, dass jede Szene einfach wahnsinnig gut inszeniert ist. Du hast in jedem Bild hast du was zu schauen. Das ist wahnsinnig kreativ umgesetzt. Also da hat man wirklich nicht die erstbeste Idee gleich genommen, sondern sich überlegt, wie können wir hier noch mehr Tiefe reinholen? Wie können wir das noch interessanter für den Zuschauer machen? Und das ist halt wirklich hammergut und macht wahnsinnig viel Spaß. Und eben manchmal ist dann doch, wenn ich keine wahnsinnig gewiefte Story erzählen kann, dann reduzier doch einfach lieber und beschränk dich auf das, was du halt kannst. Und das ist in diesem Fall einfach wahnsinnig gute, cool choreografierte Kampfszenen und so lyrisches Bildwerk im Hintergrund. Und das ist toll und das reicht dann eben auch einfach dafür, dass man sagen kann, ich habe einen tollen Film gesehen.
Ja.
Also echt cool und guckt euch das mal an.
Genau, fand ich auf jeden Fall auch super. Ich habe noch die Doku Cartelland geguckt, da würde ich gerne nächste Woche drüber sprechen. Ist ein bisschen wie Sicario als Dokumentation und ist der Oberhammer, finde ich. Also es ist super geil, weil die Doku Cartelland heißt, dann geht's aber gar nicht um Kartells und dann geht's aber doch ums Kartell. Und das ist so clever gemacht und super gut, aber da reden wir dann drüber. Roger Willemsen ist gestorben oder Roger Willemsen ist gestorben diese Woche und ich habe dann so ein Ding gesehen, wo er im Fernsehen bei Kerner damals noch über Reich Ranitz geredet. Und das ist so interessant, weil der und ich glaube auch Roger Willemsen immer so sagen, Unterhaltung muss auch überfordern und Fernsehen muss auch überfordern. Wir können nicht immer diesen Anspruch haben, dass wir sagen, ja, die Leute kommen nach Hause und wollen sich berieseln lassen, dann geben wir so ein bisschen auf. Und das fand ich ganz spannend, weil ich das auch, ich habe ja viel Harald Schmidt dann gesehen und der hat das auch gemacht. Und ich finde es immer toll, wenn man das Gefühl hat, den ich gerade gucke, der ist zwar witzig, aber der ist viel intelligenter als ich selber. Ja. Und das finde ich ganz schön. Und dann noch, ja, viele Sachen, aber ich habe von Roman Polanski Das Messer im Wasser gesehen. Das ist der erste Film, den Polanski gemacht hat. Geht darum, dass so ein Ehepaar so einen Boottrip machen wollen und sie nehmen so einen Landstreicher quasi mit, der fährt per Anhalter mit und sagen ihm einfach so, ja, willst du nicht mitkommen auf diesen Boottrip? Und dann müssen wir halt die ganze Zeit auf diesem Boot und der hat aber ein Messer halt dabei. Und man weiß halt nie, was passiert mit diesem Messer. Und es geht ein bisschen darum, dass halt der ältere Ehemann und dieser junge Landstreicher so ein bisschen um die Gunst der Frau des Typs halt buhlen und sich so ein bisschen aufspielen, der junge Wilde und der so der harte Klare. Und das ist richtig cool. Also einmal von den Shots unglaublich. Also das ist aus den 60ern, glaube ich, ist der Film und da kann sich alle was von abschauen. Da sind so coole Bilder drin. Die Stimmung wird cool aufgebaut, die Dialoge sind toll und kann ich nur empfehlen, den Film, weil man sich immer fragt, was passiert am Ende und das, was dann passiert, ist auch wirklich interessant. So, das waren meine ganzen kulturellen Highlights. Letztes Mal hatte ich nichts, diesmal ganz viel.
Ja, Fernsehen soll überfordern, ist ein gutes Stichwort. Ich habe letzte Woche was gesehen, was mich komplett überfordert hat, von vorne bis hinten, und zwar ein 50-minütiger Fake-Film quasi, der ist auf der Comedy-Sketch-Seite funnyordie.com rausgekommen. Die wurde unter anderem von Will Ferrell gegründet. Und dieser Film ist so ein bisschen wie diese Fake-Tennis-Doku Seven Days in Hell, die wir vor ein paar Monaten mal besprochen haben, mit Jon Snow in der Hauptrolle, und heißt The Art of the Deal und ist eben so ein Spoof von der Donald Trump-Biografie. Und die Hauptrolle, also Donald Trump, wird gespielt von Johnny Depp. Und ist ja klar, warum er dazu gesagt hat. Er durfte wieder eine Perücke tragen. Aber das Ding ist der mega Trash. Es ist so krass trashig, dass es fast schon wieder lustig ist, aber wirklich nur fast, weil eigentlich ist es unerträglich. Man kann mal reingucken, wenn man sehen will, wie Johnny Depp so richtig verkackt, ein Schauspieler zu sein, weil er ist wirklich abartig schlecht. Aber eben einfach dieses Konzept, wir machen einen fast einstündigen Film einfach und bringen den auf einer Comedy-Seite raus mit wirklich auch Celebrities in den Rollen. Nicht nur Johnny Depp, sondern auch viele Cameos. Patton Oswalt ist dabei, viele Serienschauspieler sind dabei. Und das ist krass, das hatte auch ein Budget dahinter. Und das kann man sich mal angucken, wenn man auch politisch ein bisschen interessiert ist. Aber ja, The Art of the Deal auf funnyordie.com.
Das war's für diese Woche. Wir hören uns wieder am 90. Pencast. Da sprechen wir über Hail Caesar und wahrscheinlich Cartellant, aber es ist echt nicht klar, wer diesen Cast führt. Also ich werde da sein, denke ich, aber wer da sonst noch mit mir redet, weiß ich nicht. Vielleicht ist es der erste Monolog-Cast, wo ich eine Stunde lang erzähle, was ich so denke. Ich versuche ja den Podcast eh schon so in die Richtung mit meinen Redebeiträgen zu drücken, dass ihr immer weniger zu sagen habt. Und das wird dann halt, das gibt's dann bald als Konzept. Und dann braucht ihr euch auch nicht wieder hier zurücktrauen hinter das Mikrofon. Und dann seid ihr nämlich raus. Wenn ihr uns schreiben und welche Filme wir verpasst haben oder die gesehen habt, die wir heute besprochen haben, schreibt uns eine Mail an podcast@drpeng.de und wenn ihr den Podcast mögt, empfehlt ihn gerne euren Freunden und hinterlasst uns eine positive Bewertung auf iTunes. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.